große Problem von Elon Musk ist wahrscheinlich auch seine Drogensucht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass die beiden vorher miteinander telefonieren und sagen, pass mal auf, jetzt inszenieren wir mal dies und das und jenes. Und beide sahen dann richtig dabei ab. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Donald Trump seit seiner Amtsübernahme zu einem der 25 reichsten Menschen der Welt geworden ist.
250 Millionen Dollar hat Musk in Trumps Wahlkampf gepumpt. Jetzt nennt er dessen Gesetz widerwärtige Abscheulichkeit. Lieber Ernst, schön, dass du wieder mal auf dem Kanal zu Gast bist. Wir hatten ja eine kleine Pause wegen Urlaub und weil ich viel zu tun hatte. Aber ist der Bruch, den wir gerade sehen zwischen Trump und Musk echt? Ist es inszeniert oder welche Agenda steckt hier dahinter? Du warst ja von vornherein auch gegenüber Donald Trump und Elon Musk sehr, sehr skeptisch.
Ja, genau. Also, aber ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt im Moment inszeniert ist oder ob das tatsächlich der starken Persönlichkeit der beiden geschuldet ist. Auf jeden Fall weiß ich nur eins, dass das Kartell im Hintergrund das mit großer Freude sieht. Weil auf diese Art und Weise wird natürlich die Trump, die MAGA-Bewegung innerlich gespalten und dadurch auch ganz stark geschwächt. Also das bedeutet natürlich, dass man im Hintergrund Maßnahmen wird durchsetzen können in der nächsten Periode, ohne dass die Leute das merken, weil sie alle auf diesen Konflikt jetzt fokussiert sind.
Ja, du sagst ja immer, die Ablenkung ist quasi das, was uns vom digitalen Geschehen ablenken soll. Da kommen wir gleich noch zu, aber Elon Musk hat jetzt direkt nochmal einen draufgesetzt. Er droht mit einem SpaceX-Boykott. Trump droht wiederum mit Subventionierung. Wer hat denn diesen Machtkampf wer hat die besseren Karten in diesem Machtkampf? So rum frage ich vielleicht.
Ja, interessant ist erstmal zu wissen, dass Elon Musk einer der höchst subventionierten Unternehmer der USA ist. Also ohne diese ganzen staatlichen Aufträge wäre er gar nicht das geworden, was er geworden ist. Also er ist ein Unternehmer, der mit Hilfe des Staates so groß geworden ist. Dass man ihm bei SpaceX jetzt die Gelder entziehen wird, das glaube ich kaum. SpaceX erhält seine Aufträge zu einem großen Teil von der NASA und Trump würde praktisch der NASA damit einen richtigen Schlag versetzen. Also ich glaube, das ist eine ziemlich hohle Drohung von Trump. Und ich muss sagen, wenn ich auf einen der beiden wetten würde, müsste dann auf jeden Fall auf Elon Musk, der ist auf jeden Fall der mächtigere der beiden, weil der ist auch sehr gut vernetzt im ganzen Digital. Komplex, also da hatte Trump gegen den wahrscheinlich keine Chancen. Das große Problem von Elon Musk ist wahrscheinlich auch seine Drogensucht. Also man hat ja gesehen, dass er da im Weißen Haus schon mit großen Schwierigkeiten gekämpft hat und dass er deswegen vielleicht auch ab und zu mal so bestimmte Tweets loslässt, in die er dann anschließend bereut. Ich weiß nicht genau, was da in dem Mann vorgeht, aber ich halte den Mann für relativ gefährlich.
Ja, wir haben ja gesehen, dass er verschiedene Zuckungen hatte und so bei seinen Auftritten immer wieder. Können wir vielleicht mal ein, zwei Szenen einblenden. Das war schon sehr, sehr strange. Da gab es dann auch viele Kommentare, dass er vielleicht schon selbst sein Neuralink sich eingepflanzt hat oder dass er irgendwie verschiedene Substanzen nimmt. Wozu dient Elon Musks Rolle denn eigentlich momentan? Wenn man sich mal anschaut, was er bei Doge gemacht hat, war es ja für viele Menschen auf den ersten Blick ein Segen, dass er jetzt endlich diese Betrugsdelikte aufdeckt, dass Menschen, die 300 Jahre alt sind, vom amerikanischen Staat noch bezahlt werden, dass die Sozialkassen ausgebeutet wurden. Also man hatte das Gefühl, die räumen jetzt richtig auf. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Entwicklung, vor allem, dass er jetzt auch dort ausgetreten ist? In diesem Ministerium.
Interessant ist, dass Doge eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was es der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Also der Öffentlichkeit wurde genau das präsentiert, was du gerade erwähnt hast. Also da wird aufgeräumt, da wird der Staat praktisch in seine Schranken gewiesen. In Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil. Doge, das Wort, bedeutet ja nichts anderes als Department of Government Efficiency. Das heißt, nicht die Einschränkung des Staates ist das Ziel, sondern die Effizienz des Staates, der staatlichen Behörden. Und genau darum ging es. Es ging darum, den Staat abzuspecken, den Staat effizienter zu machen und damit natürlich den Staat auch in die Lage zu versetzen, die Bürger besser zu kontrollieren und zu manipulieren. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was den Leuten da eigentlich gesagt wurde.
Ja, also wie oft Augenwischerei. Jetzt crashte, nachdem dann Trump auch Elon Musk öffentlich sozusagen in den Fokus nahm. Es war ja zeitgleich der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz im Weißen Haus, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber dort crasht jetzt parallel dazu die Aktie von Tesla um 14%. Das sind umgerechnet 150 Milliarden Dollar Marktwertverlust innerhalb weniger Minuten. Denkst du, das war der Anfang? War das ein kurzfristiger Dip? Wird sich Elon Musk Aktie schnell wieder erholen? Ist das Marktmanipulation zum Vorteil der Eliten, um günstig in das Unternehmen einzusteigen? Was steckt hinter so einem Angriff? Oder hat man in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht und ging es wirklich nur darum, Trump erstmal ein bisschen aus dem Fegefeuer zu ziehen?
Nein, das ist Marktmanipulation vom Allerfeinsten. Also wenn man vorher weiß, dass der Aktienkurs fallen wird, dann kann man daran auch verdienen, genauso wie man an steigenden Aktienkursen verdienen kann. Man muss nur über das Bescheid wissen, was demnächst sich ereignen wird. Und wer weiß darüber besser Bescheid als Trump und Musk selber? Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass die beiden vorher miteinander telefonieren und sagen, pass mal auf, jetzt inszenieren wir mal dies und das und jenes. Und beide sahen dann richtig dabei ab. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Donald Trump seit seiner Amtsübernahme zu einem der 25 reichsten Menschen der Welt geworden ist. Also für den hat sich das ganze Geschäft schon gelohnt. Und bei Elon Musk wissen wir, der ist zwar der reichste Mann der Welt, der hat aber Zeiten hinter sich, wo sein Vermögen gewachsen ist, dann auch Zeiten, wo es mal wieder gefallen ist. Aber im Grunde stimmt die Tendenz, die geht nämlich immer weiter nach oben.
Ja, man muss sich ja die Vorwürfe mal anschauen. Also ich sage mal, warum viele Menschen nicht an ein inszeniertes Spiel glauben, ist, weil Elon Musk ja dem amerikanischen Präsidenten vorwirft, dass er eben auf der Epstein-Liste selbst mit draufsteht und aus diesem Grund eben die Liste nicht vollständig veröffentlicht. Also das ist natürlich ein sehr, sehr schwerwiegender Vorwurf. Die Frage oder die Gegenfrage ist natürlich, hat Elon Musk diese Liste irgendwoher gesehen? Ich meine, er hatte ja schon sehr, sehr tiefe Einblicke auch in die Annalen der amerikanischen Bürokratie. Und er hat auch einen engen Draht zu Cash Patel, dem FBI-Chef sozusagen. Also was denkst du?
Also ich denke mal, dass keiner, der wirklich in der Öffentlichkeit steht, in der Politik in den USA nicht erpressbar ist. Also ich glaube, die Geheimdienste, die haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten da ganze Arbeit geleistet und die werden jede einzelne größere Persönlichkeit, also wichtigere Persönlichkeit, immer unter Druck setzen können. Dass Musk jetzt plötzlich diese Epstein-Verbindung da erwähnt, ist natürlich also ein ziemlicher Hammer im Moment und wird natürlich das Ansehen von Donald Trump auf jeden Fall gewaltig beschädigen. Wobei man ja weiß von vielen Bildern und von vielen Dingen aus der Vergangenheit, dass Trump also tatsächlich ein sehr gutes Verhältnis zu Epstein gehabt hat. Sie sind ja beide da in New York, also so lokale und regionale Größen gewesen, schon in ihren Anfangsjahren. Also man weiß genau über diese Verbindung Bescheid. Aber natürlich so etwas in die Öffentlichkeit zu bringen, jetzt gerade in dieser Zeit, wo der Prozess gegen P. Diddy läuft, also das ist schon also ganz gewaltig rufschädigend.
Ja, viele fragen sich ja auch, warum dann Elon Musk und sein Sohn mit einem scheinbar, er wirft ihm ja hier fast Pädophilie vor, das war ja das, worum es in den Epstein-Akten ging, warum er dann seinen Sohn überhaupt mit Donald Trump da in den Flieger alleine steigen lässt und sonst was, wenn er denn solche Vorwürfe stellt. Also es ist an vielen Stellen einfach nur noch ein großes Fragezeichen da. Epstein hat ja auch 40 Millionen mit Peter Thiel investiert und Trump hat wiederum bereits 113 Millionen in Palantir investiert. Weitere 795 Millionen wurden zugesagt. Wer zieht denn eigentlich gerade die Fäden? Weil wir wissen ja, dass Peter Thiel wiederum auch eng mit Elon Musk ist aus der Zeit der PayPal-Mafia. Also für einen Außenstehenden ist das Ganze ja momentan ein riesiges Chaos, das sich sehr, sehr schwer ordnen lässt.
Ja, das ist ganz interessant. Ja, weil Peter Thiel ist eine ganz wichtige Figur im Hintergrund. Also Peter Thiel ist der Ziehvater auch von J.D. Vance. Also J.D. Vance ist ein junger Typ gewesen an der Stanford-Universität und hat da ein Startup gegründet. Und Peter Thiel, der finanziert solche Startups, der hat den irgendwann mal gesehen und hat gesagt, aus dem kann ich was machen und hat es tatsächlich geschafft, ihn in die Position des Vizepräsidenten der USA zu hieven. Natürlich ist der Mann zu 100% abhängig von Peter Thiel, genauso wie Herr Zelensky zum Beispiel von seinem Milliardär Kolomoisky abhängig ist. Also da braucht man sich gar keine weiteren Gedanken zu machen. Interessant ist natürlich die Rolle, die Peter Thiel im Zusammenhang mit Palantir gespielt hat. Der hat das Unternehmen 2003 gegründet. Und das Unternehmen ist gegründet worden erstmal mit 30 Millionen von Peter Thiel, aber auch mit 2 Millionen von der CIA. Und dieses Unternehmen organisiert die gesamte Digitalisierung nicht nur der CIA, sondern auch der NSA, des FBI, des Pentagon, also des amerikanischen Verteidigungsministeriums, ist bei der Zielermittlung der ukrainischen Armee beteiligt, bei der Zielermittlung der israelischen Armee. Also das ist ein Riesenunternehmen geworden, hat einen Börsenwert inzwischen vom Wert ungefähr von Coca-Cola. Coca-Cola hat 140 Jahre gebraucht, Palantir hat ganze 22 Jahre dafür gebraucht. Also da ist ein Gigant im Hintergrund entstanden. Und dieser Gigant ist nicht nur an seinen Finanzen zu messen, sondern vor allem an dem irrsinnigen Datenschatz, über den die verfügen. Also ich glaube, dass Palantir inzwischen so ziemlich das mächtigste Unternehmen der Welt ist. Ein Beispiel dafür nur ist, dass Palantir zum Beispiel mithilfe von Clearview in der Ukraine eine Datei erstellt hat von allen 260.000 russischen Soldaten, die jemals ukrainischen Boden betreten hat. Also die sind da mit Gesichtserkennung alle aufgeführt, mit Namen, mit Adresse und so weiter. Also das zeigt, was das für eine Datenkrake ist. Und das ist in unserer Zeit natürlich genauso wichtig, wie viel Geld zu besitzen, wenn man viel Daten besitzt.
Ja, welche Rolle spielt Palantir denn genau in Bezug auf die Überwachung in den USA und auf die US-Bürger? Weil es wird ja auch sehr, sehr kritisch gesehen, das Unternehmen.
Ja, Donald Trump hat ja eine Executive Order unterzeichnet. Ich glaube, es war im März, dass da in Amerika also auch mehr über die an Daten von den amerikanischen Bürgern erfasst werden sollte. Er hat damals nicht direkt gesagt, dass er Palantir damit beauftragen wird. Aber man hat inzwischen aus mehreren Quellen erfahren, dass Palantir da direkt am Werk sein soll. Also Palantir wird da mit benutzt und das Irre an der ganzen Sache ist, dass Donald Trump mal gesagt hat, er würde den Sumpf in den USA fest austrocknen. Und jetzt benutzt er offensichtlich zur Austrocknung dieses Sumpfes also das schlimmste Unternehmen, was es in den USA jemals gegeben hat. Man darf nicht vergessen, Palantir hat die USA auch teilweise verlassen. Also Palantir ist mit einer großen Abteilung nach Kiew gezogen, um dort weiterentwickeln zu können, weil in den USA ist man in Konflikt geraten mit den ganzen Datenschutzgesetzen. Also gerade zum Beispiel bei der Gesichtserkennung, da sind die Gesetze in den USA ziemlich scharf. Da ist man in die Ukraine gegangen und hat da einfach hemmungslos weiterentwickelt und hat natürlich jetzt noch neue Tools entwickelt, mit denen man noch besser die Leute ausspionieren kann. Also Donald Trump spielt da ein ganz falsches Spiel, arbeitet da im Hintergrund mit Leuten zusammen, finanziert diese Leute auch, um die amerikanische Bevölkerung besser überwachen zu können.
Ja, du hast vor dem Amtseintritt von Donald Trump gewarnt, dass es womöglich so weit kommen könnte, dass der ja sozusagen von Peter Thiel abgesandte J.D. Vance irgendwann an die Macht kommen könnte. Jetzt fordert Elon Musk auf seinem X-Profil tatsächlich, dass man Trump absetzt und er will sogar eine neue Partei gründen, die Partei der Mitte mit 80% Beteiligung. Denkst du, Trump könnte abgesägt werden, um jetzt J.D. Vance als Zögling von Peter Thiel ins Weiße Haus zu manövrieren und damit auch direkten Zugriff quasi des militärischen Komplexes mit ins Weiße Haus zu bringen?
Ja, ich halte das für eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Also ich habe von Anfang an geglaubt, dass Donald Trump diese Wahlzeit, seine 4 Jahre da nicht ganz durchstehen wird. Man hat diesen Mann auch reingelobt. Also Donald Trump ist ein Egomane, dem tut so ein Wahlkampf natürlich sehr gut und außerdem ist er unglaublich geldgierig und er hat sehr viel Geld gekriegt. Also das Kartell im Hintergrund hat ihn jetzt wirklich über Monate unglaublich viel Geld verdienen lassen. Er ist ja ins Kryptogeschäft da eingestiegen, da hat man ihm auch geholfen. Man hat ihm aus der PayPal-Mafia David Sachs an die Seite gestellt, der also für Krypto und für KI ihn in diesen Fragen auch noch berät. Also man hat ihm da wirklich ganz goldene Türen eröffnet. Und ich denke, dass irgendwann seine Zeit dann abgelaufen sein wird. Wie das Ende dann kommen wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird er irgendwann zurücktreten und beleidigt zurücktreten. Vielleicht wird dann etwas Ähnliches passieren, dass man ihm irgendetwas vorwirft, dass er dann zurücktreten muss, so wie Richard Nixon mal zurückgetreten ist. Und wir wissen ja alle, als Richard Nixon zurückgetreten ist, wurde sein Vizepräsident damals Gerald Ford zum Präsidenten. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Donald Trumps Zeit dann irgendwann abläuft. Und wenn man dann J.D. Vance drin hat, dann hat man natürlich einen direkten Vertreter des digital-finanziellen Komplexes in einer ganz wichtigen politischen Position da hineingehievt. Interessant ist übrigens noch ein kleiner Seitenaspekt, dass zwischen Peter Thiel und Elon Musk es nie ganz harmonisch abgegangen ist. Also die beiden waren beide in der PayPal-Mafia. Aber Peter Thiel hat damals ziemlich hart gegen Elon Musk geschossen. Und ich glaube, dass es da im Hintergrund auch noch so einige Differenzen gibt und einige Zwiste gibt, die noch ausgetragen werden. Also ich weiß gar nicht, ob die Elon Musk jetzt so damit einverstanden ist, dass J.D. Vance diese Rolle einnimmt, weil er vielleicht sich auch eingebildet hat, dass er selber da eine größere Rolle wird spielen können. Also ich glaube, die Zukunft wird da noch sehr turbulent und sehr interessant werden.
Ja, es ist unglaublich, wenn man mal so ein bisschen von außen drauf schaut, dann sieht es ja so aus, als würde Donald Trump umgarnt von Leuten aus der PayPal-Mafia. Also du sagst es schon, David Sachs, er ist ja nicht nur ehemaliger PayPal-Mann, sondern auch Gründer von Yammer. Er hat verschiedenste Investitionen, gerade auch im Bereich Facebook, Uber, SpaceX, Palantir, also wieder genau die Riege von Menschen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wer sind eigentlich die Drahtzieher? Gibt es jemanden, der ideologisch hinter Thiel, Vance, dieser PayPal-Mafia steht?
Ja, das ist wirklich sehr interessant, weil man muss sich da auch mal angucken, wie denn die Ideologie eines Menschen wie Peter Thiel aussieht. Also Peter Thiel zum Beispiel findet, dass die Monarchie die beste Regierungsform ist. Er findet, dass Monopole etwas Gutes sind. Und er meint also, dass man die Technologie von heute mit Regierungsformen von vorgestern vereinbaren müsste. Also sein Credo ist das mehr oder weniger des Techno-Feudalismus, also zurück in den Feudalismus, aber das Ganze gepaart mit unglaublicher Technologie. Und da gibt es einen Mann, der also auch nicht nur für Peter Thiel, sondern auch für die anderen, zum Beispiel für Alex Karp, ein ganz großes Vorbild ist. Und das ist der Mann Curtis Yarvin. Das ist ein Blogger und ein Softwareentwickler aus den USA, Anfang 50, der unter dem Namen Mencius Moldbug einen Blog betreibt, und zwar seit 2007, und der genau diese Ansichten immer geäußert hat. Der ist also auch dafür, dass man die Monarchie wieder errichtet. Der ist übrigens dafür, dass man die USA aufsplittet in 52 einzelne Länder, die dann von CEOs geführt werden im Stile von Unternehmen, und dass man das Ganze dann irgendwie zentral über die künstliche Intelligenz zusammenfasst. Also das sind Ideen eigentlich so aus dem 18. Jahrhundert, gepaart mit der Technologie von morgen. Und das ist natürlich ungeheuer gefährlich, weil das Ganze bedeutet, dass eine winzige Minderheit die Mehrheit steuert, weil diese Leute haben gegenüber der Mehrheit alle die gleiche Einstellung. Die halten die Mehrheit der Menschen für völlig verblödet. Man muss ihnen den Weg vorgeben, man darf diese Leute nicht selbst entscheiden. Diese Leute sind absolute Feinde und Todfeinde der Demokratie.
Ja, und die Drähte laufen ja bis nach Europa. Also nicht nur, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz angestellt wurde von Peter Thiel. Ich glaube, sein Titel ist globaler Stratege. Also ich sag mal, Lobbyistenarbeit sozusagen. Auch, dass Peter Thiel eben Deutscher ist im Ursprung und in den USA lebt, zeigt natürlich auch, dass seine Wurzeln hierher weit reichen. Ich möchte vielleicht nochmal einen Schritt tiefer einsteigen. Wir haben jetzt über die Ablenkung gesprochen, die wir sehen. Aber die wahre Frage ist ja, was ist die Agenda dahinter? Wir wissen ja, dass die PayPal-Mafia mit PayPal sehr enge Beziehungen in die Finanzwelt hineinhegt. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Peter Thiel vor der US-Bankenkrise bereits, bevor es zur ersten großen Pleite der, ich glaube, Silicon Valley oder First Signature Bank, es war die Silicon Valley Bank, dass er schon seine Gelder abgezogen hatte. Also er war raus aus der ganzen Nummer, bevor es losging, ja. Also ob er Insider-Infos hatte, wir wissen es nicht, aber man kann es vermuten. Und genau das möchte ich jetzt ansprechen. Meine Frage ist also, glaubst du, dass diese Elite auch an einer, sagen wir mal, Restrukturierung des Finanzsystems und auch der digitalen Finanzstrukturen arbeitet, Stichwort CBDC, Stablecoins und so weiter?
Absolut, die müssen das sogar tun, weil das System ist wirklich am Ende. Das System wird im Moment also auf Gedeih und Verderb geplündert. Also alles, was die ganzen Maßnahmen, auch die Donald Trump da anordnet, dienen ja nicht dazu, das System zu stabilisieren, sondern es zu destabilisieren. Die ganzen Handelskriege, die er jetzt eröffnet hat, dann die ganze Unsicherheit. Also es gibt nichts Schlimmeres für die ganzen großen Unternehmen als diese unglaubliche Unsicherheit seit seiner Amtsübernahme. Und das bedeutet für die Wirtschaft natürlich einen Schlag nach dem anderen. Also da wird das System ganz langsam kaputt gemacht. Interessanterweise hat Donald Trump auch seinen Schuldigen gefunden. Er haut ja immer auf Jerome Powell ein und sagt immer, also die Federal Reserve sollte endlich die Zinsen senken. Die wird das natürlich nicht tun. Und das ist natürlich auch Teil des Plans. Die Zinsen werden nicht gesenkt, weil diese hohen Zinsen im Moment gerade die kleinen Banken in den USA in ganz große Schwierigkeiten bringen. Also die kleinen Banken in den USA, die haben Ende des letzten Jahres unrealisierte Verluste in Höhe von ungefähr 500 Millionen verzeichnet. Und denen würde man das Leben erleichtern, wenn man die Zinsen jetzt senken würde. Das will man aber nicht, weil man ganz genau weiß, es wird demnächst eine CBDC eingeführt. Egal unter welchem Namen und auf welche Art und Weise. Also vermutlich über private Banken, über einen kleinen Umweg. Aber das Ziel ist immer noch, eine CBDC zu haben, die dann von der Zentralbank zentral dirigiert und gesteuert wird.
Wie passt es dann dazu, dass Donald Trump vor seinem Amtseintritt sagte, dass er die CBDCs verbieten wird?
Ja, das ist einfach so dahingesagt im Wahlkampf, um die Leute da einzufangen. Also wir wissen ja auch, dass Tom Emmer zum Beispiel einen Gesetzentwurf durchs Repräsentantengehaus gebracht hat, dass die CBDC in Amerika nicht eingeführt werden soll. Wenn man sich diesen Entwurf genauer anguckt, dann ist das absolut nicht wahr, sondern da steht dann drin, also diese CBDC, wenn sie denn eingeführt werden sollte, müsste dann amerikanischen Werten entsprechen. Und genauso einen Salto vorwärts wird Donald Trump auch machen. Also es gibt überhaupt keine Möglichkeit, die Agenda jetzt weiter durchzuziehen, ohne die CBDC irgendwann einzuführen. Das ist ein absolutes Muss und eine ganz große Priorität.
Ich habe jetzt mal spannende Daten gefunden, laut dem Beige-Book-Bericht der Fed schrumpft die US-Wirtschaft seit 6 Wochen. Du prognostizierst eine politische, wirtschaftliche Achterbahnfahrt. Wie ist denn die echte wirtschaftliche Lage gerade der USA? Es wird ja viel darüber geredet, dass der Dollar geschwächt ist, dass sich andere Machtgefüge auftun, aber du hast ja tatsächlich oftmals eine andere Meinung.
Ja, das ist ja also kein Wunder, dass die amerikanische Wirtschaft in Schwierigkeiten ist. Also wenn der Präsident da Zölle erhebt am frühen Morgen und dann am Abend diese Zölle dann wieder zur Diskussion stellt oder so, das erzeugt natürlich eine riesige Unsicherheit und das wirkt sich auf die Wirtschaft natürlich nie gut aus. Also Donald Trump tut nichts, um die Wirtschaft zu stabilisieren, er destabilisiert sie, aber das im Interesse der Leute im Hintergrund. Weil wie gesagt, auch an einer Destabilisierung, auch an einem Einbruch kann man immer verdienen. Nur das produzierende Gewerbe wird nicht verdienen und vor allem ist es der Mittelstand, der ganz schlimm betroffen ist. Also der Mittelstand, und das ist das Interessante an Donald Trump, der Mittelstand ist eigentlich seine soziale Basis. Also die ganzen Wähler, diese ganzen Magerwähler, die kommen hauptsächlich aus dem Mittelstand. Und die schlägt er jetzt direkt vor den Kopf. Und deswegen erzeugt er natürlich auch diese großen Reibungen innerhalb der Bevölkerung. Deswegen geht es dann natürlich jetzt turbulent zu. Und da muss man die Leute ablenken. Und da kommt natürlich dann Elon Musk wunderbar ins Spiel, wenn der sich dann mit Trump streitet. Dann heißt es natürlich, ja, die beiden, da müssen wir jetzt drauf gucken. Dann gucken wir nicht darauf, dass unser Lebensstandard sinkt, dass unsere Arbeitsplätze verloren gehen und dass die gesamte Wirtschaft da an die Wand gefahren wird.
Wird Donald Trump denn sein Versprechen einhalten, dass er mit Elon Musk gemeinsam gemacht hat, das Vorgehen gegen den Deep State, den Fort Knox Audit, die Veröffentlichung der Epstein-Files und so weiter. Wird er das einhalten?
Nichts von alledem. Also er hat das ja auch bisher nicht eingehalten. Diese Epstein-Files sind bis heute nicht wirklich in aller Breite veröffentlicht worden. Die werden auch garantiert niemals veröffentlicht werden. Das Audit in Fort Knox wird natürlich nicht passieren. Also das Nachsehen, ob die amerikanischen Goldreserven tatsächlich in der Höhe vorliegen, das wird er auf gar keinen Fall machen, weil damit würde er sich ins eigene Knie schießen. Und alle anderen, der hat ja alles Mögliche den Leuten versprochen und nicht eingehalten. Er hat ja auch gesagt, dass er den Ukraine-Krieg am ersten Tag seiner Amtszeit beenden wird. Der Ukraine-Krieg schreitet weiter fort. Inzwischen hat er ja drei Saltos vorwärts und drei Saltos rückwärts gemacht, indem er dann mal gesagt hat, die Ukraine ist sogar mitschuld an dem Krieg. Also das ist einfach der Mann erzählt morgens irgendetwas, von dem er sich nachmittags distanziert und erzählt abends dann das Gegenteil.
Ja, dann kommt ja die Frage auf, wer lenkt denn eigentlich gerade die USA, wenn Donald Trump so einen Quatsch macht? Sind es Einzelpersonen? Ist es Donald Trump? Ist es eine Gruppe von Menschen? Sind es große finanzielle Interessenten? Wer steht dahinter?
Das ist das große Kartell im Hintergrund. Das große Kartell aus den Vermögensverwaltern, also aus BlackRock, Vanguard und State Street mit BlackRock an der Spitze und den Magnificent Seven da im Silicon Valley. Also die haben die Macht fest in der Hand. Und das alles, was Donald Trump tut, muss unbedingt Larry Fink gefallen und das muss natürlich auch den Chefs von Apple, Microsoft und vor allem Nvidia gut gefallen. Und das tut es im Moment, weil die wollen dieses ganze Durcheinander, weil die auf diese Art und Weise ihre Macht ausweiten können. Man muss sich da nur mal den Börsenwert dieser großen Unternehmen ansehen. Der ist in den letzten Monaten so unglaublich angewachsen. Also gerade das Silicon Valley, da die großen Magnificent Seven, die haben inzwischen einen Börsenwert von über 15, 16 Billionen Dollar. Man muss nur daran erinnern, dass Apple 2018 das erste Unternehmen war, was 1 Billion Dollar an Börsenwert erreicht hat. Also da ist eine Achterbahnfahrt im Gang, die man sich damals noch nicht hätte vorstellen können.
Ja, lass uns mal auf unseren Bundeskanzler schauen. Also ich sage jetzt nicht unseren Bundeskanzler, sondern den Bundeskanzler. Das klingt vielleicht besser. Merz war im Oval Office. Er hat ganz stolz die Geburtsurkunde von Trumps Vater gezeigt. Kai Diekmann sagte, hey, 2017 habe ich dir dem auch schon geschenkt. Ich weiß gar nicht, was der hier für einen besonderen Aufmarsch macht. Aber Merz war im Oval Office und Trump möchte jetzt Deutschland gütigerweise Gas und Öl verkaufen, erfordert mehr Rüstungsausgaben. Ist das der Deal? Deutschland zahlt, Amerika kassiert und wir werden am Ende zum Kriegsopfer?
Ja, auf jeden Fall hat Herr Merz also seine Demut bewiesen. Also er ist da wirklich zu Kreuze gekrochen und hat versucht, Donald Trump zu gefallen. Aber in Wirklichkeit ging es da nicht so sehr um Donald Trump. Also er musste eigentlich seinem wirklichen Auftraggeber gefallen und sein Auftraggeber ist niemand anders als Larry Fink. Also Herr Merz war ja von 2016 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland und vertritt deren Interessen auch heute noch. Also eine Ampelkoalition sind sie 4 Jahre lang durch Herrn Habeck und seine Staatssekretärin vertreten worden. Und jetzt ist Herr Merz dran. Und Herr Merz hat natürlich also auch ein gutes Erbe übernommen, weil die Ampelkoalition zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass Deutschland also abgekoppelt wurde von russischem Gas und geöffnet wurde für amerikanisches LNG. Also in Deutschland gibt es inzwischen 4 Terminals in Wilhelmshaven. In Wilhelmshaven gibt es 2, in Brunsbüttel gibt es 1 und in Lubmin oder irgendwo auf Rügen in einem anderen Ort noch gibt es ein weiteres. Also wir haben inzwischen 4 solche Terminals. In Wilhelmshaven wird sogar ein 5. jetzt gebaut. Also Deutschland bereitet sich darauf vor, total abhängig zu werden, was Energieanfragen anbetrifft von den USA. Und das ist natürlich eine Unterwerfung allererster Güte. Und da ist Donald Trump natürlich gerne drauf eingegangen, weil auch Donald Trump ist von Larry Fink abhängig. Also kein Wunder, dass die beiden sich da relativ gut verstanden haben, weil beide Diener des gleichen Herrn sind.
Also es war ja auffällig, dass Merz nicht verbal attackiert wurde. Viele dachten schon durch die Terminverschiebungen vorab, es hat ihn niemand am Flughafen abgeholt nachts. Ja, oder irgendein so ein Hansel, der ihn da mit einem Shake-Hand begrüßt hat. Wie bei anderen Trump-Besuchern, da wäre es natürlich mit einem riesen Aufmarsch gewesen. Aber woran liegt das jetzt, dass diese Attacke nicht stattfand? Liegt es daran, dass Larry Fink sozusagen hier einfach derjenige ist, dem beide gefallen wollen? Oder weil im Vorlauf gab es ja viele Giftpfeile auch von Friedrich Merz in den ein oder anderen Sendungen, dass Trump die Demokratie gefährden würde. J.D. Vance sagte, dass die AfD in Deutschland enger mit der CDU zusammenarbeiten sollte und so weiter. Also man hat eigentlich das Gefühl gehabt, da gibt es einen riesigen Groll gegen die CDU.
Ja, das ist einfach so, dass in unserer Zeit die Äußerungen, solche Äußerungen eine Halbwertszeit von ungefähr 24 Stunden haben. Dann sind die vergessen, dann ist es völlig egal, was man in der Vergangenheit gesagt hat. Also wichtig ist ganz einfach, dass die USA Deutschland natürlich als einen ganz wichtigen Handelspartner sehen, und zwar als einen Abnehmer, vor allem für ihr Flüssiggas in der Zukunft. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Außerdem haben sie natürlich einen großen Einfluss zum Beispiel auf den Zusammenbruch der deutschen Autowirtschaft. Also die deutsche Autowirtschaft ist nicht zufälligerweise in der schwierigen Situation, in der sie sich befindet, sondern da hat BlackRock im Hintergrund ganz, ganz stark dran mitgearbeitet. Also ich erinnere nur an den Abgasskandal von VW. Vor dem Abgasskandal war BlackRock einer der größten Einzelaktionäre bei VW. Anschließend haben sie VW verklagt über mehrere Milliarden und sind bei VW ausgestiegen und sind ins chinesische Autogeschäft eingestiegen. Also das ist so, dass der Donald Trump zu Herrn Merz insofern ganz freundlich gewesen ist, weil er Herrn Merz einfach als einen guten Finanzier seines eigenen Landes sieht. Und die Hand, die einen füttert, in die beißt man einfach nicht rein.
Was ist jetzt dein Resümee des Treffens zwischen Merz und Trump? Wie würdest du das zusammenfassen? Also man hat ja viel erwartet, aber es war jetzt eigentlich eher ein Kuschelkurs.
Ja, ja, genau. Und das kann sich natürlich in Kürze auch wieder ändern. Es kann sein, dass da irgendwas Größeres passiert, dass Trump dann wieder gegen die EU schießt. Man weiß jetzt auch nicht, welche Zölle da genau auf uns zukommen. Also die Stahlindustrie leidet ja schon schwer. Also ich habe mich gewundert, dass Herr Merz da nicht ein Wort über die deutsche Stahlindustrie gesagt hat. Und man darf dann auch nicht vergessen, dass der Mittelstand bei diesen Gesprächen auch nie erwähnt wird, auch nicht mal am Rande erwähnt wird. Und der Mittelstand leidet im Moment ganz extrem unter all diesen ganzen wirtschaftlichen und finanziellen Unsicherheiten. Aber da sind diese Leute sich natürlich einig, weil die sind interessiert an dem Wohlergehen der Großen, also der großen Vermögensverwalter. Und Donald Trump ist auch deren Marionette. Also da sind im Grunde nur zwei Marionetten aufeinander getroffen. Und was da in Zukunft passiert, das wird im Hintergrund entschieden. Das wird in den Vorstandsetagen von BlackRock, von Microsoft, von Apple und von Nvidia entschieden und nirgendwo anders.
Ja, traurig ist tatsächlich, dass es nicht besprochen wurde, wie es mit den Zöllen aussieht, dass auch nicht besprochen wurde, was jetzt in Sachen Krieg passiert. Soll Deutschland jetzt die militärische Rolle der USA unter Biden im Ukraine-Konflikt einnehmen, während sich Trump schön zurückzieht und uns sozusagen alle zahlen lässt?
Ja, das ist ganz interessant, dass das alles immer so dargestellt wird, als wenn die USA sich da zurückziehen wollen und Deutschland und andere Länder übernehmen wollen. Die USA schränken ihre Rüstungsproduktion kein bisschen ein. Die verlagern die nur in andere Stellen, also vor allem in den Nahen Osten und ins Südchinesische Meer. Und deswegen brauchen die jemanden, der sie hier in Europa da besser und würdiger vertritt. Und das machen natürlich dann die westlichen Armeen, also die Armeen der EU. Die müssen jetzt übernehmen. Also das Ziel ist ja, dass in Deutschland von 2% auf 5% des Staatshaushaltes aufgerüstet wird. Und dieses Ziel wird ja im Moment auf illegaler Weise auch tatsächlich also irgendwie erreicht werden. Weil man darf nicht vergessen, dass Herr Merz durch einen riesigen Betrug, also für zwischen 500 und einer Billion Euro locker gemacht hat. Und dass ein großer Teil dieses Geldes in die Rüstungsindustrie geht.
Ab 2027 wird die deutsche Rentenversicherung zahlungsunfähig. Du denkst, ich mache hier Panik? Das ist keine Schwarzmalerei und auch keine Verschwörungstheorie, sondern die offizielle Warnung der deutschen Rentenversicherung selbst. Für dich als Rentner bedeutet das, deine hart erarbeitete Rente verliert dann dramatisch an Wert. Die Inflation frisst dann deine monatlichen Bezüge auf und dein Lebensstandard könnte bedroht sein. Für dich als Beitragszahler wird es noch schlimmer, denn bis 2035 steigt dein Rentenbeitrag dann auf 22,3% an und gleichzeitig sinkt dein späteres Rentenniveau auf historische 44,9%. Weniger als die Hälfte des Eingezahlten, aber das Gute dabei ist, du zahlst sogar sogar noch Steuer obendrauf. Und die nüchterne Wahrheit und die Zahlen sind doch erschreckend. Heute kommen auf 100 Beitragszahler noch 57 Rentner. 2030 werden es auf 100 Beitragszahler bereits 67 Rentner sein. 2050 dann schon 77. Das ist ein System, das mathematisch gesehen kollabieren muss. Und die Rücklagen sind bereits aufgebraucht. Die Staatszuschüsse explodieren. Die Bundesbank warnt ebenfalls, das Rentensystem läuft aus dem Ruder. Und egal, ob du Rentner oder Beitragszahler bist, der Crash des deutschen Rentensystems wird uns alle betreffen. Und genau deshalb habe ich die schärfsten Analysten Deutschlands in einem einmaligen Live-Event vereint und zusammengebracht. Das gab es noch nie. Denn Peter Hane, der als millionenfacher Bestseller-Autor und ehemaliges Gesicht des Mainstreams Klartext spricht, wie kaum ein anderer, wird mit Ernst Wolf, der unser Finanzsystem schon seit Jahren durchschaut hat und vor dem digitalen Euro warnt, wie kein zweiter, gemeinsam mit Matthew Piepenburg, der als internationale Edelmetalllegende gilt, auspacken. Dr. Daniele Ganzer als Experte für geopolitische Machtkämpfe, Historiker und Friedensforscher darf natürlich nicht fehlen. Und Professor Dr. Werner, der die Geldschöpfung entlarvte und das als erster, wird gemeinsam mit Tom Oliver Regenauer als Investigativjournalist und derjenige, der auch die Drahtzieher beim Namen nennt, auspacken. Plus ein brisanter Überraschungsgast, den ich an dieser Stelle aus Sicherheitsgründen noch nicht nennen darf. Deshalb werden wir am 25. Juni im Live-Webinar Rette dein Geld, der digitale Euro kommt, aufdecken, wie dein Vermögen schon ab Oktober 2025 programmierbar wird und du es jetzt noch rechtzeitig in den sicheren Hafen schaffen kannst. Auf unserer unzensierten Streaming-Plattform sprechen wir deshalb Klartext. Du stellst deine Fragen direkt an meine Experten und an mich. Und die Teilnahme, das ist das Beste daran, ist für dich komplett kostenlos. Und wir verlosen zusätzlich unter allen Live-Teilnehmern Gold und Silber im Wert von 15.000 Euro. Klick jetzt hier auf den Link und sichere dir deinen Platz. Nur 50.000 Teilnehmer können dabei sein, wenn es auch Millionen und Hunderte von Millionen Menschen interessieren sollte, was hier mit unserer Freiheit passiert. Die Zeit läuft, der Countdown tickt, hier geht's zur Anmeldung.
Und diese Rüstungsindustrie, die sitzt natürlich zu einem großen Teil auch in den USA. Und die großen Akteure da im Hintergrund, das sind natürlich die großen Vermögensverwalter. Also die reiben sich die Hände. Und Donald Trump, wenn er verlangt, dass Europa mehr sich engagiert in den Kriegen, nützt natürlich der amerikanischen Rüstungsindustrie. Und hinter der steht der digital-finanzielle Komplex. Also das Ganze ist immer ein Geben und Nehmen in eine große Tasche.
Denkst du, es wird zu einer Ausweitung des Ukraine-Konflikts auf Europa, also zu einem großen Krieg unter Merz kommen?
Also ich muss sagen, dass ich vor einem halben Jahr anders geantwortet hätte als heute. Also ich bin da wesentlich skeptischer inzwischen, weil also dieser Kriegswahn ja wirklich total um sich greift. Und Merz' Haltung zu den Taurus-Raketen ist nicht gut. Dieser Drohnenangriff auf russische Flugbasen, teilweise in Sibirien, also weit im Lande, 1500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, ist natürlich unglaublich gefährlich und eine riesige Provokation. Und wenn das so weitergeht, dann muss man wirklich mit dem Schlimmsten rechnen.
Ja, lass uns mal über das neue System zum Schluss noch sprechen. Mit einer dieser vielen Krisen als Vorwand für die Einführung des digitalen Euro verwendet. Was denkst du, die europäische Zentralbankchefin sitzt ja jetzt schon lobbyistenmäßig bei Maischberger und möchte uns allen klar machen, dass der digitale Euro ja überhaupt kein Problem sei. Also jetzt werden wir gerade vorbereitet auf das, was man ab Oktober starten möchte.
Ja, ich denke, da sollte man mal nach Indien gucken. Also wenn man diese ganzen ideologischen Verbrämungen da von Frau Lagarde hört. Frau Lagarde tut ja so, als wenn das eine völlig harmlose Einführung eines neuen Geldes wäre, die uns alle überhaupt nur am Rande betrifft, also uns das Zahlen erleichtert und spricht nie über die ganzen Gefahren, die damit verbunden sind. In Indien ist das Gleiche passiert. Da hat man die digitale Rupie tatsächlich eingeführt. Ich glaube, es war im Jahre 2020. Und man hat sie damals unprogrammierbar eingeführt und den Leuten gesagt, also diese digitale Rupie wird tatsächlich nicht programmierbar sein. Deswegen braucht ihr alle gar keine Angst zu haben. Tatsächlich hat man die dann allerdings später programmierbar gemacht. Und zwar angeblich auf Forderung von großen Konzernen, die gesagt haben, also wir haben viele Leute, die in der Welt herumreisen und wir würden diese Leute gerne mal kontrollieren, damit die das Geld nicht für schlechte Dinge ausgeben und wegen der Geldwäsche und so weiter. Und dann hat man die Rupie ganz still und leise doch programmierbar gemacht. Und etwas Ähnliches befürchte ich bei uns auch, dass man so ganz langsam nach und nach diese ganzen Funktionen dann anschalten wird und am Schluss genau das haben wird, wovor wir immer waren, nämlich ein absolutes Manipulations- und Kontrollinstrument, mit dem man die Leute wirklich also vollkommen unter Kontrolle halten kann.
Ja, darüber werden wir auch sprechen, lieber Ernst, und zwar im großen nächsten Live-Webinar am 25. Juni um 19 Uhr. Wir schauen uns ganz explizit in diesem Webinar nur den Themenkomplex des digitalen Euro, der digitalen ID und der AMLA beziehungsweise auch eines möglichen Vermögensregisters an. Es wird ja immer ernster, wenn man mal ehrlich ist, was auch gerade hier auf der europäischen Zentralbankseite passiert, dass die Zinsen gesenkt werden, deutet ja eigentlich nur darauf hin, dass wir momentan wieder mit dem Rücken zur Wand stehen und dass es sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die den Bedarf nach günstigem Geld haben und dass man eben eine zweite Inflationswelle herbeiführen will, um dann wieder Geld drucken zu können. Und das ist natürlich die Sorge vieler, dass es womöglich auch zu einer Bankenkrise kommen könnte im Zuge dessen. Also welche Art von Krise hältst du denn als Vorwand für die Einführung des digitalen Euro für am realistischsten?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich den digitalen Crash, also einen Cybercrash, der könnte da dazu führen, dass man sagt, also die ganzen Bankkonten sind nicht mehr sicher. Wir können euch aber garantieren, wir machen das Ganze über die CBDC und dann habt ihr Sicherheit. Es kann aber auch sein, dass man da tatsächlich irgendein Kriegsereignis nimmt oder einen größeren Anschlag. Also wir wissen ja, dass 2001 damals der 11. September auch einiges bewegt hat. Also ein riesiges, großes Ereignis wäre möglich. Also ich halte da inzwischen nichts mehr für ausgeschlossen. Ich glaube nicht, dass man da so ganz langsam da vorgehen wird. Aber ein Finanzcrash wäre natürlich auch möglich. Man darf nicht vergessen, also was ganz interessant ist für die großen Banken ist jetzt, die müssen die kleinen Banken irgendwie beseitigen. Also die kleinen Banken müssen irgendwie aus dem Geschäft gedrängt werden. Und da gibt es eine historische Parallele, das ist 2029. Damals der Crash von 1929, der Schwarze Freitag, der ist nicht vom Himmel gefallen, der ist von der Federal Reserve damals bewusst herbeigeführt worden. Und der hat dazu geführt, dass 10.000 kleine Banken von der Erdoberfläche verschwunden sind. Und das könnte natürlich auch wieder passieren, dass man einen Bankencrash inszeniert, so tut, als wenn das irgendwie aus heiterem Himmel passiert wäre, aber dass man das dann benutzt, um diese neue CBDC einzuführen. Aber wie gesagt, das System erfordert von denen, die im Moment an der Macht sind, unbedingt die Einführung dieses neuen Geldes, weil das alte System tatsächlich nicht mehr auf Dauer aufrechtzuerhalten ist.
Ja, aktuell läuft in Deutschland ja auch eine Schmutzkampagne. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, an verschiedenen Bushaltestellen, dass eben gegen Bargeld, wir können mal ein paar Plakate hier einsetzen. Ich finde es unglaublich. Ist das Teil der Vorbereitung darauf, dass wir uns verabschieden müssen vom Bargeld?
Ja, es zeigt auch, was Recht und Gesetz heute noch gelten, weil soweit ich weiß, ist auf diesen Plakaten nicht ausgewiesen, wer dahinter steht. Also ich habe aus dem Internet inzwischen erfahren, dass PayPal dahinter steht. Also bisher war es immer so, dass auf solchen Plakaten der Urheber oder zumindest der rechtlich für den Inhalt Zuständige da aufgeführt werden musste. Das ist diesem Mal nicht mehr der Fall. Also die Mächtigen, die fühlen sich heute im Moment in der Lage, also sich über Recht und Gesetz hinwegzusetzen in einer Weise, wie sie es in den letzten 75 Jahren nicht getan haben.
Letzte Frage. Denkst du, wir sehen dieses Jahr die globale Adoption von den digitalen Zentralbankwährungen? Ich meine, die Vereinigten Arabischen Emirate planen ebenfalls ihre CBDC zu launchen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es höchstwahrscheinlich sehr zeitgleich passieren muss.
Ich denke, das wird zeitgleich passieren und ich denke auch kleinere Länder, so wie zum Beispiel die Schweiz, werden da auch dann mit dabei sein. Ich kann mir sehr schwer vorstellen im Moment, dass das Ganze wirklich einfach so auf friedliche und ruhige Art und Weise vonstatten geht. Weil man hat das Beispiel Nigeria im Kopf. In Nigeria hat das Ganze nicht funktioniert. Man weiß, man kann nicht sofort mit diesen ganzen Zwangsmaßnahmen aufwarten, ohne einen riesigen Widerstand in der Bevölkerung zu provozieren. Man braucht dazu einen Anlass. Und das lässt mir wirklich also die Nackenhaare sich erstarren, weil das ist wirklich also eine Situation, in der eigentlich ein Großereignis gebraucht wird, um diese ganze Agenda durchzuführen. Und ich vermag mir wirklich nicht vorzustellen, was das sein mag. Aber ich muss sagen, also ich bin da wirklich sehr, sehr unsicher in letzter Zeit.
Lieber Ernst, ernste Themen, aber in diesem Fall, glaube ich, auch wichtig, die Menschen zu informieren. Ich bedanke mich natürlich bei dir und für alle, die deinen YouTube-Kanal noch nicht abonnieren, dürften einige sein. Dann tut's gerne, geht auch unbedingt auf den Kanal von Ernst, geht rüber, lasst ein Abo da, klickt die Glocke. Viele seiner Abonnenten werden nicht informiert momentan. Wir möchten natürlich, dass dein Kanal genauso mitwächst. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und hat mir wieder mal Spaß gemacht. Ich freue mich am 25. Juni auf dich im Live-Webinar und hier könnt ihr euch gerne einen Platz sichern.
Bis dann.